ARD.
Attentate auf israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington. Dem Täter droht die Todesstrafe. US-Regierung verbietet ausländischen Studierenden den Harvard-Besuch. Israels Premier Netanyahu plant Verteilung von Hilfsgütern in sogenannten Sicherheitszonen. Iran warnt Israel und USA vor Angriffen auf Atomanlagen. Und Ukraine und Russland bereiten Gefangenenaustausch vor. Hallo, ich bin Claudia Drews und dies ist das Frühupdate von Krieg und Terror, unserem Nachrichtenpodcast zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In unserer vorherigen Ausgabe haben wir darüber berichtet. Zwei junge Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in Washington erschossen worden und inzwischen ist gegen den mutmaßlichen Täter Mordanklage erhoben worden. Das FBI untersucht die Tat als mögliches Hassverbrechen und das Attentat zieht weitreichende Folgen nach sich. Hören Sie jetzt dazu einen ausführlichen Bericht unseres Washington-Korrespondenten Samuel Jakisch, beginnend mit Details der Anklage.
Mord ersten Grades, also mit besonderem Vorsatz, an zwei ausländischen Repräsentanten. So lautet die erste Anklage im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei junge Mitarbeiter der israelischen Botschaft vom Mittwochabend. Das gab die oberste Staatsanwältin für die US-Hauptstadt, Jeanine Pirro, am Donnerstagabend in Washington bekannt.
Murder in the first degree for the murder of a foreign official and official guest of the United States.
Dem 31 Jahre alten Elias R. werden außerdem Verstöße gegen mehrere Schusswaffengesetze der Stadt Washington vorgeworfen.
There are several felony firearms charges.
Laut Gerichtsdokumenten, die am Donnerstag öffentlich wurden, sagte der Schütze nach seiner Festnahme wörtlich: Ich habe es für Palästina getan, ich habe es für Gaza getan. Die US-Bundespolizei FBI untersucht seine Tat deshalb auch als mögliches Hassverbrechen und möglichen Terrorakt. Der Anklage werden dadurch wahrscheinlich noch weitere Punkte folgen und die Staatsanwaltschaft könnte unter diesen Voraussetzungen sogar die Todesstrafe fordern.
We're going to continue to investigate this as a hate crime. And a crime of terrorism.
Der Mord an dem jungen israelischen Paar vor dem jüdischen Museum sorgt im Zentrum der US-Politik nicht nur für erhöhte Polizeipräsenz, sondern auch für politischen Zündstoff. Die jüdische Gemeinde in Washington D.C. ist, wie die meisten in den Großstädten der USA, politisch eher liberal eingestellt und steht der aktuellen rechtskonservativen Regierung Israels oft skeptisch gegenüber. Viele jüdische Stimmen in den USA fordern einen Waffenstillstand in Gaza und mehr humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung. Doch von einem Zusammenhang zwischen dem Mord an seinen Mitarbeitern und der Politik seiner Regierung will der israelische Botschafter in den USA, Yehiel Leiter, nichts hören.
I reject your question or the insinuation that antisemitism is rising because of Israel's.
Er weise die Unterstellung zurück, dass Antisemitismus in den USA zunehme, weil Israel sich verteidigt. Die Hamas habe den Krieg erklärt, so Leiter. Israel reagiere auf diesen Krieg und werde nicht zulassen, dass ein Angriff auf das israelische Volk, wie durch die Hamas vom 7. Oktober 2023, sich wiederholen kann.
It's not going to happen again.
Den Kampf gegen den Antisemitismus nutzt die Regierung Trump zuletzt mehrfach als politisches Argument, um damit Eingriffe im Bildungsbereich ebenso zu rechtfertigen wie eine restriktive Einwanderungspolitik, Überwachungsmaßnahmen oder öffentlichen Druck auf Diversitätsprogramme. Zugleich bedient sich der US-Präsident selbst antisemitischer Klischees, etwa wenn er politische Gegner als globale Finanzeliten diskreditiert oder jüdischen Amerikanern fehlende Loyalität vorwirft. Nach dem Doppelmord auf offener Straße in Washington bemüht sich die Justizministerin der USA, Pam Bondi, nun um versöhnlichere Töne.
No matter what religion we are, and you know, the Muslim religion actually reached out.
Muslimische Religionsvertreter hätten den Rabbinern in Washington ihr Beileid ausgesprochen und, so Bondi, eine wundervolle Botschaft geschickt. Genau das sollte in der heutigen Welt geschehen. Eine erste gerichtliche Anhörung für den Fall der ermordeten Botschaftsmitarbeiter in Washington wurde durch den Haftrichter für den 18. Juni festgesetzt.
Die folgende Meldung wird von vielen Kommentatoren aus Politik und Medien als direkte Folge des Attentats in Washington gesehen, aber auch als Versuch der Trump-Regierung, die Schüsse in Washington für einen innenpolitischen Schlag gegen das Bildungssystem und explizit gegen die Harvard-Universität zu benutzen. Denn die US-Regierung hat ausländischen Studierenden verboten, die Elite-Universität zu besuchen. Das betrifft rund 6.000 Menschen und damit mehr als ein Viertel der gesamten Harvard-Studierendenschaft. Die Regierung will unter anderem wissen, welche Studierenden sich an Protestaktionen beteiligt haben. Ob die Regierung überhaupt das Recht hat, Harvard derartige Vorschriften zu machen, sei juristisch offen. Dazu noch einmal Samuel Jakisch aus Washington.
Harvard nennt dieses Vorgehen der Regierung rechtswidrig und eine Vergeltungsaktion, was es ja offenkundig auch ist, da macht die Regierung ja auch gar keinen Hehl draus. Die Argumentation, Harvard würde pro-palästinensische Proteste auf dem Campus zulassen und müsse deshalb jetzt in Anführungszeichen bestraft werden, die ist natürlich rechtlich dürftig, weil das ja ein Verfassungsrecht ist zu demonstrieren. Harvard muss diese Proteste zulassen und deshalb sind jetzt jahrelange Gerichtsverfahren sehr wahrscheinlich. Aber das Ergebnis dessen ist eben völlig offen und viele Studierende hängen da jetzt einfach in der Luft.
Wir haben in den letzten Podcast-Ausgaben berichtet, dass die israelische Regierung zwar nach Monaten wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen erlaubt, die Hilfsgüter aber nicht oder nur sehr schleppend bei der notleidenden Bevölkerung ankommen. Israels Ministerpräsident Netanjahu zufolge sollen nun in den kommenden Tagen erste sichere Zonen zur Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen fertiggestellt werden. Letztendlich wollen wir im Süden des Gazastreifens große Sicherheitszonen einrichten, sagte Netanjahu in einem Video, das von seinem Büro veröffentlicht wurde. Wörtlich heißt es da, die palästinensische Bevölkerung wird sich zu ihrer eigenen Sicherheit dorthin begeben, während wir in den anderen Zonen kämpfen. Die USA hatten zuletzt die Atomgespräche mit dem Iran wieder aufgenommen. Irans Außenminister Araghchi hat jetzt die USA davor gewarnt, mögliche Angriffspläne Israels auf iranische Atomanlagen zu unterstützen. Der Iran wird auf jede Bedrohung oder ungesetzliche Handlung des israelischen Regimes entschlossen reagieren, schrieb Araghchi in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres. Der Iran werde die US-Regierung in diesem Zusammenhang als Teilnehmer an einem solchen Angriff betrachten, heißt es in dem Brief weiter. Teheran müsse dann besondere Maßnahmen ergreifen, um seine Nuklearstandorte zu schützen, falls die Drohungen fortgesetzt würden. Und gestern sagte Araghchi außerdem in einem Fernsehinterview, dass es kein Atomabkommen geben werde, wenn die Vereinigten Staaten Irans Urananreicherung beenden wollten. Teheran behauptet nach wie vor, dass sein Atomenergieprogramm ausschließlich zivilen Zwecken dient. Und jetzt noch ein kurzer Blick auf die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Russland und die Ukraine haben einander Listen mit jeweils 1000 Kriegsgefangenennamen übermittelt und bereiten damit den verabredeten großen Gefangenenaustausch vor. Die Ukraine habe ihre Namensliste vorgelegt, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst mit. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete zuvor, dass die russische Führung ihre Liste mit Kriegsgefangenen an die Ukraine übermittelt habe. Der Austausch war Anfang des Monats in Istanbul im Rahmen der ersten direkten Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine seit mehr als 3 Jahren vereinbart worden. Der genaue Termin und das Format des Austauschs müssen allerdings noch festgelegt werden. Und das war das Frühupdate von Krieg und Terror, dem Nachrichtenpodcast zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 7:30 Uhr. Mein Name ist Claudia Drews und ich bedanke mich fürs Zuhören.